Es ist immer wieder eine Herausforderung, einfach am Herz von Gott dran zu bleiben. Um das geht es heute doch ein bisschen. Ich möchte aus Matthäus 6, aus dem Vater unser Gebet, den einen Vers noch einmal zitieren. Das hat Jesus uns so gelehrt. Wir sollen so beten, so sollt ihr beten, hat Jesus gesagt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Die ersten Verse. Und ich mag mich erinnern, ich weiß nicht, wie lange das her ist, es ist etwa ein Jahr oder so, als ich über das predigt habe, der Wille von Gott soll hier auf der Erde sich so erfüllen, wie er im Himmel schon ist. Oder? Und alles, was im Himmel ist, das Reich von Gott soll hier auf die Erde runterkommen. Das ist eigentlich die Idee von Gott. Mit Jesus Christus ist das Reich von Gott hineingebrochen in eine verlorene Welt. In eine Welt, die getrennt war von Gott. In eine Welt, die durch den Sündenfall von Gott getrennt war. Nicht nur die Menschen, die ganze Schöpfung, sagt der Paulus, ist in eine Unordnung hineingekommen. Weil der Mensch das Mandat hatte, über die Schöpfung zu regieren. Und das Mandat pervertiert ist worden durch einen Sündenfall, ist die ganze Schöpfung in eine Unordnung gekommen. Darum sagt der Paulus, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, nach dem Offenbarwerden von den Söhnen von Gott. Sehnt sich danach, dass etwas von dem wiederhergestellt wird, was Gott am Anfang eigentlich mit den Menschen gedacht hätte. Nämlich, dass sie in dieser Sohnschaft sein, in dieser Beziehung sein, ihn reflektieren, ihn sichtbar machen und in seinem Sinn und Geist eben die Welt, die Erde regieren, verwalten. Und wo Jesus gekommen ist, ist das hineingebrochen. Und er sagt, ich möchte, dass das Reich von meinem Vater, dass das sich ausbreitet. Wie ein Lauffeuer über die ganze Welt. Und ich möchte, es wäre schon vollkommen. Und er hat sich dazu Menschen auserwählt. Menschen wie du und mich. So ganz gewöhnliche, oder? Er hat sich schon damals ganz gewöhnliche Leute auserwählt. So Zöllner und Fischer und Handwerker. Nicht gestudierte Akademiker, keine Theologen. Einfach so ganz gewöhnliche. Die sind nicht dumm gewesen wegen dem. Das war einfach gewöhnlich gewesen, ja? Wir sind auch nicht, aber es geht nicht um einen Intellekt. Es geht nicht um die Ausbildung, sondern es geht um das Herz. Das hat Jesus mit dem sagen. Und mit diesen Leuten baut er, macht er das Reich von Gott sichtbar. In aller Schwachheit, die die haben. In aller Unvollkommenheit, in aller Fehlerhaftigkeit, die noch da ist, braucht er die 12 Männer, die er um sich geschart hat. Und mit denen baut er seine Gemeinde. Und Petrus sagt, du bist der Felsen. Und auf dich werde ich meine Gemeinde aufbauen. Und keine Macht von der Finsternis kann die überwinden. Was du bindest auf Erden, wird im Himmel gebunden sein. Was du löst auf Erden, wird im Himmel gelöst sein. Und umgekehrt. Nur so ist das möglich, dass das Reich von Gott, wie im Himmel schon ist, auf der Erde kann sichtbar werden. Also es braucht Menschen, die sich verfügbar machen, dass das durch sie durch kann geschehen. Das Reich von Gott platzt nicht plötzlich irgendwo da hinten auf der Erde runter. Und auch wir stehen alle dann denken, hups, jetzt ist irgendwo das Reich von Gott gekommen, da hinten auf dem Feld. Das ist nicht die Idee von Gott, oder? Sondern die Idee von Gott ist, dass das Reich von Gott durch dich sichtbar wird, durch sein Leib sichtbar wird. Wir als Gemeinde repräsentieren sie der Leib von Christus. Und durch uns soll das Reich von Gott vorkommen, sichtbar werden. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja, jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt? Wenn das Reich nicht so durchbricht, oder sich manifestiert, wie wir uns das vielleicht vorgestellt hätten. Jetzt sterben die Leute, die wir für sie gebetet haben, anstatt dass sie heil werden. Was ist jetzt? Das haben wir versagt. Das haben wir eine Niederlage erlebt. Jetzt ist unser Glauben enttäuscht. Sind wir enttäuscht von Gott? Ja, vielleicht. Vielleicht geht es, also mir geht es auch ein bisschen so, ja. Also für etwas gehofft, für etwas gekämpft, für etwas gebetet hat und dann ist das nicht, kommt das nicht so raus, wie man sich das vorgestellt hat, ist man doch enttäuscht. Und das dürfen wir sein, wir dürfen enttäuscht sein. Die Frage ist nur, was passiert jetzt mit dem mit dem Vers oder mit dem, der Bitte, wo Jesus uns sagt, wir sollen so beten, dass das Reich vom Vater hier auf der Erde so sichtbar wird, wie sie mir schon ist, hier auf Erden. Ist das jetzt falsch? Ist das jetzt falsch gewesen, dass wir für Heilung beten, weil jemand krank ist? Haben wir jetzt jemandem falsche Hoffnungen gemacht? Meint ihr? Nicht, oder? Ich glaube, was ich herausgefunden habe, ist ein Ding. Eine innere Spannung, was auslösen ist, wenn wir konkrete Vorstellungen haben. Wie sich jetzt das Reich von Gott müsste auf der Erde manifestieren, und es nur auf die eine Art darf passieren. Dann kann es sein, dass wir enttäuscht werden. Und dass es sich dann anfühlt, wie wenn es jetzt eine Niederlage wäre, oder ein Versagen, oder was auch immer. Ich kann mich noch gut an das Gespräch erinnern, das ich hatte mit der Stationsschwester im Diakonis, oder es war etwa 2 Wochen, bevor der Adi gestorben ist, wo ich mit ihr das Gespräch hatte. Und es eigentlich genau um das Thema ist gegangen. Und sie gesagt hat, ja, wisst ihr, ich glaube schon auch, dass Gott heilen will. Aber manchmal will er die Seele heilen. Manchmal will er den Geist heilen. Manchmal will er auch den Körper heilen. Was ist jetzt das grössere Wunder? Wenn der Geist geheilt wird und Frieden kann empfangen, versöhnt ist mit Gott, oder wenn die Seele kann Frieden finden, ist das nicht auch ein Wunder? Amen. Ist das Wunder passiert? Ja, es ist passiert. Wir hätten uns ein anderes Wunder auch noch erhofft, aber es sind Wunder passiert. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere Sicht vom Reich von Gott, wie das jetzt genau muss, sie immer nur auf gewisse spektakuläre Erfolge ausrichten. Zeichen und Wunder werden folgen denen. Das heisst in der Apostelgeschichte, und das glaube ich immer noch. Sie werden folgen. Das heisst, wir müssen sie nicht suchen. Sie werden uns folgen. Ist nicht das Gleiche. Sie gehen uns nicht voran. Sie werden uns folgen, sie kommen uns hinten nachher. Aber wir können nicht verfügen darüber. Wir können sie erbitten, aber wir können sie nicht machen. Es ist schon zur Zeit von Jesus Menschen gestorben, die gläubig waren. Es sind Menschen als Märtyrer umgebracht worden, wo Jesus nachher gefolgt sind. Und das hat ausgesehen wie eine Niederlage, oder? Äußerlich gesehen. Es wäre doch jetzt so ein treuer Mitarbeiter gewesen, der Stephanus, oder? So ein geisterfüllter, gesalbter Mann. Wie der diesen Pharisäer hat das Reich von Gott erklärt. Ihre eigene, mit ihrer eigenen Theologie, sie hat eigentlich dumm dastehen. Ihnen bewiesen hat, aufgrund von der Heiligen Schrift, vom Alten Testament, dass Jesus der Christus ist. Das war sensationell gewesen, oder? Und Gott kann sich das offenbar leisten, so einen begabten jungen Mann einfach abzuberufen. Ist das jetzt eine Niederlage für die erste Gemeinde? Dass der schon umgekommen ist? Ist das ein Versagen gewesen? Ich glaube es nicht, das Gegenteil. Es war ein Beweis gewesen, dass der Mann bereit war, sein Leben herzugeben. Für die Sache von Jesus. Das, was passiert ist mit dem Adi und dem langen Weg, wo wir mit ihm unterwegs waren, das ist, wenn man es jetzt so im Nachhinein anschaut, ist das einfach eine intensive Sterbebegleitung gewesen. Ist das etwas Wertvolles? Mhm. Sie nicken da, ja, ist das wertvoll. Ich will mich noch gut erinnern, der Adi hat uns ja eingeladen. Alle die, die da regelmässig gebetet haben und ihn noch besucht haben, gesagt, er wollte zum Danken sagen, dass wir so für ihn eingestanden sind, weil er uns zum Mittagessen einladen. Und er hat uns eingeladen, und das war der Sonntag, am 26. Oktober gsi. Das war genau an dem Tag, wo er am Morgen gestorben ist. Dann waren wir eingeladen gsi zu dem Mittagessen. Und sie da oben zu bleiben, geht zum Mittagessen in Trauben. Hat's geheissen, oder? Ja. Und, ich weiss noch gut, wir haben natürlich noch vieles bewegt und reflektiert, was wir erlebt haben und wie es war und so. Und als ich so heimgefahren bin im Auto, habe ich so gedacht, wenn ich mal sterbe, dann möchte ich, dass ich auch so können sterben wie der Adi. Dann möchte ich auch so eine Begleitung haben. Einfach Leute, die zu mir kommen. die beten für mich, die Hoffnung bringen, die Leben bringen, die Wort Gottes bringen, die Gebet bringen, die nicht aufhören zu beten, die mich nicht aufgeben, schon 3 Monate vorher und nur noch vom Tod und vor Beerdigung reden. Aber auch nicht Leute, die das einfach ausblenden und nur noch mit irgendwie einer einseitigen Heilung daherkommen. Leute, die ganzheitlich mich auf diesem Weg begleiten. Und ich möchte sie einfach auch noch einmal sagen, jetzt vor allem den Leuten, die das hier gemacht haben, über Jahre. Ja, ich habe gemerkt, dann, wo Gott mir den Ruf gegeben hat, mich mit dem Adi zu verlinken, das ist jetzt genau 3 Jahre her. Vor 3 Jahren bin ich in Afrika gewesen, das erste Mal in Südafrika. Dort habe ich das von Gott gehört. Und dann hat es angefangen und es hat seinen Weg genommen. Und das ist eine lange Zeit. Ja, gut. Und das ist ein Unterschied. Wir haben ja schon so, zusammengestanden, wie zum Beispiel Frauen am Gebären waren. Ja. Habt ihr alle schon mal irgendwie erlebt, weil wir in einer Kleingruppe sind, oder? Dann, hey, kommt das Telefon, es geht los, wir sind ins Spital gefahren und Kleingruppen sammeln sich zur Unzeit am Abend, am Elfi, oder was auch immer das für eine Zeit ist, und man ringt, und man betet, und man kämpft, und man proklamiert, und man glaubt, und man hat Eindrücke. Es ist manchmal nicht einfach. Wir hatten 2 solche Geburten gehabt, die nicht einfach waren. Die lang sind gegangen. Wo die Durchbrüche nicht einfach gerade so sind gekommen. So. Wo die Leute durchgebetet haben, die ganze Nacht lang. Bis endlich. Der Durchbruch dann passiert ist. Und nachher kommt Halleluja und hat man Freude und denkt, yes, es ist gut gekommen. Ein Leben ist geboren worden und wir eins dürfen begleiten. Und jetzt, wenn man so über eine Periode von 3 Jahren schaut, dann merkst du dann irgendwo, ja, du brauchst irgendwie eine andere Strategie, oder? Du kannst dann nicht jede Nacht durchbeten. Du kannst auch nicht jetzt irgendwie nur noch fasten die ganze Zeit, oder? Das ist einfach ein bisschen lang. Und das ist etwas, was wir alle erlebt haben. Es ist ja nicht so einfach, so eine Langzeitstrategie zu haben. Und da wird man auch müde. Und auf diesem Weg haben wir ganz viele Sachen erlebt. Eindrücke, die sind. Schwerpunkte, die uns Gott aufs Herz legt. Sachen, die man herausfordern muss. Und aus Merken war es nicht immer ganz einfach. Ja, es war auch ein Kampf. Aber die Frage, die bleibt, ist jetzt das Wort von Gott noch wahr? Dass sein Reich soll kommen wie im Himmel und auf der Erde und dass sein Wille eigentlich schon wäre, dass wir auch Heilung dürften erfahren. Oder ist jetzt das doch nicht ganz der Wille von Gott? Haben wir uns jetzt da irgendwie vertan? Ich glaube, das ist etwas, was wir müssen ernst nehmen. Auch wenn die Frage vielleicht jetzt nie so ganz offen würde sagen. Ich formuliere es ganz bewusst offen. Weil ich merke, in mir innen stellen sich die Fragen. Ja, ist denn der Gott überhaupt, lässt er überhaupt? Also gar noch ein bisschen weiter gehen. Hätte der die Gebete überhaupt gehört? Hat er es überhaupt ernst genommen? Sind die überhaupt angekommen? Interessiert sich Gott überhaupt für uns und für die Gebete? Oder ist ihm das irgendwo gleich? Nützt das überhaupt etwas? Das sind ganz schwierige, kritische Gedanken und Fragen. Aber ich glaube, es ist wert, sich der Wert, dass man sich die Fragen, oder dass man sich den noch stellt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe solche Fragen gehabt. Nicht grundsätzlicher Natur, aber sie sind so irgendwo, klingen sie mit, oder? Und es ist dann so eine Art, eine Entmutigung, die mitkommt. Und ich glaube, auch das ist eigentlich ganz normal. Die Frage ist nur, wie gehen wir weiter? Bleiben wir nicht dort unten? In der Entmutigung, in der Verunsicherung vielleicht auch, oder? Stehen wir wieder auf? Singen wir die Lieder wieder? Mutig sein, oder? Singen wir die wieder. Gott kämpft für uns. Wir werden nicht sterben, wir werden leben. Glauben wir das noch? Oder ist da irgendetwas abgebrochen von diesem Glauben? Es kann sein, dass etwas abgebrochen ist, weil es ist ja nicht schlimm. Aber wenn es abgebrochen ist, ist es wichtig, dass wir das Abbrochene Jesus bringen und sagen, ich will, dass es wieder heil wird. Ich will, dass ich wieder Mut fassen kann. Und mir ist einfach der Johann in Erinnerung. Der Johann Lombard, der ein paar Mal schon da war, uns dient hat, dann, wo der Franz gestorben ist, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ist ihm genau gleich gegangen. Er hat mir gesagt, wo wir jetzt letzten Sommer sind, dort waren, ich habe 2 Monate lang nicht mehr beten für Kranke. Einfach nicht können. Einfach, ist einfach nicht mehr gegangen. Weil jetzt habe ich so gerungen, jetzt habe ich so geglaubt, jetzt habe ich so mich eingesetzt und jetzt hat das einfach nicht funktioniert. Jetzt ist wie irgendetwas in mir innen eben abgebrochen. Hat Schaden genommen. Das habe ich nicht mehr können. Ist einfach nicht gegangen. Und das ist normal, Freunde. Wie ist es einem Elia gegangen, als er an den Kampf mit diesen Baalspriestern hatte? Sich exponiert hat, in den Kampf reingegangen ist und nachher siegreich war, ja, aber nachher ist die Säbel gekommen und hat alle Propheten wollen umbringen und hat sich verkrüchen, ist unter dem Ginsterstrauch gehockt und hat wollen sterben. Hat nicht mehr wollen weitergehen für Gott, hat den Mut verloren. Das kann doch passieren. Ist nicht schlimm. Schlimm ist, wenn wir in diesen Löchern bleiben hocken. Und Gott kommt ja nachher in die Löcher rein. So wie er zum Elia ist gekommen und ihm durch einen Rab hat zu essen und zu trinken gebracht. Und ihn wieder gestärkt hat und ermutigt hat und gesagt, komm Elia, stang auf, gang weiter. Nicht in den nächsten Kampf, sondern gang weiter in meine Gegenwart. Lass dich heilen. Lass dich wieder herstellen. Und wenn wir dann wieder anfangen, mutig zu sein, wieder anfangen, für Heilung zu beten, wieder anfangen, dreistehen, ist jedes Mal wieder eine gewisse Gefahr, dass es nicht einfach funktioniert. Und der Johann hat gesagt, weisst, in diesem Jahr, jetzt seit der Franz gestorben ist, bis daher, sind mehr Kranke wieder gesund geworden, als ich für sie gebetet habe, als in meinem ganzen Leben vorher. Und das ist das Zeugnis, wo ganz, ganz viele uns immer wieder sagen. John Wimber, ich habe das glaube ich schon x-mal zitiert, andere so Leute, die eine starke Heilungsgabe hatten, wie manches Jahr haben die für Kranke gebetet und es ist nichts passiert. Und die sind gestorben. Und die haben nicht aufgegeben. Die haben gesagt, aber da drinnen steht's. Und das ist die Spannung, wo wir noch drinnen stehen. Geben wir jetzt einfach auf und denken, es funktioniert ja doch nicht. Oder bleiben wir dran? Und sagen, aber ich glaube doch, dass das Gott will. Wir müssen unseren Fokus richten. Gott will vielleicht tatsächlich nicht immer nur eine körperliche Heilung. Dort müssen wir wachsam sein. Ich bin froh, dass wir für Adi nie so prophetische Eindrücke hatten, wo es eigentlich primär um eine körperliche Heilung ist gegangen. Es ist eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, in allen Eindrücken, die wir hatten, ist es immer ums Herz gegangen. Um innere Sachen. Stimmt's? Aber das tun wir dann im kleinen Kreis, tun wir das dann auch noch aufschaffen im Detail. Das ist wichtig. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei Michael Hermann, der gestorben ist, wo prophetische Eindrücke da sind, es wird keine Beerdigung geben, dass da werde ich wieder gesungen werden, das wird öffentlich erzählt in der ganzen Region. Was ist jetzt, wenn man dann feststellt, das stimmt ja gar nicht? Jetzt ist er doch gestorben. Das sind dann auch noch andere Fragen. Aber auch hier müssen wir, denke ich, eben ehrlich sein und über Bücher gehen. Ist das prophetische Reden wirklich prophetisches Reden oder ist es nur Wunschdenken gewesen? Haben wir das geübt, die Stimme von Gott zu hören und zu prüfen? Neutestamentliche Prophetie funktioniert nicht so, dass einfach ein grosser Prophet aufsteht wie im Alten Testament und sagt, so spricht der Herr. Und nachher kommt irgendetwas und dann ist das einfach so. Aber es gibt Leute, die neutestamentlich prophetisch begabte Leute, die so auftreten. Der Herr hat gesagt. Ja, wenn der Herr gesagt hat, ja, was willst du denn noch prüfen? Du kannst ja nicht mehr gross prüfen. Ich denke, eben, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Unser prophetisches Hören ist Stückwerk. Und wir sollen es üben. Wir hören jetzt nicht auf wegen dem. Wir haben letzten Sonntag gerade in unserer Kleingruppe ein Anliegen bewegt. Kathrin hat ihren Autoschlüssel verloren gehabt. Wir haben den schon eine Woche lang gesucht und nicht gefunden. Und dann haben wir gesagt, jetzt fragen wir doch einfach Gott, wo der Schlüssel ist. Wir haben das gemacht und sind still gegangen. Unsere Kinder waren auch dabei gewesen und haben Gott gefragt, wo der Schlüssel ist. Und alle haben die Eindrücke gehabt, wir haben die Eindrücke gesammelt. Wir waren, glaube ich, etwa 7 Personen gewesen. Es hat 7 verschiedene Eindrücke gehabt. Nein, nicht ganz. Aber es waren ganz unterschiedliche Eindrücke gewesen. Ganz andere Orte. Die einen haben das Gefühl, dass sie in einem Jackensack, die anderen sind auf dem Parkplatz, der dritte im Grüncontainer und so weiter. Ja, was macht man nachher, wenn man die Eindrücke hat? Jetzt geht man halt dort schauen. Und nachher ist ein paar Tage später der Schlüssel vorgekommen. Und jetzt wird offenbar, wer hat recht gehabt, ja, für ich zeige. Und ich kann euch sagen, von diesen 7 Eindrücken waren 4 falsch gewesen. aber durch unsere Richtung sein. Halleluja. Drei Personen haben den Eindruck, gehabt, sie sind im Badzimmer. Die einen haben noch das graue Gestell gesehen, oder sonst irgendwo, die haben recht gehabt. Also immerhin kann man sagen, oder? Und zwei von diesen drei waren unser Kind gewesen. Das ist ein Detail. Als Erwachsene sind fast alle daneben gelegen, mit einer Ausnahme. Also ich bin auch daneben gelegen. Ich habe dafür dann einen ganz grünen Container, der platschvoll war. Habe ich nachher ausgeleert, bevor man am Mittwochmorgen in die Führung geschaut hat. Ich glaube nicht, dass der Schlüssel dann in Grünabfuhr landet. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht so eine angenehme Arbeit war. Und kaum habe ich das Seich wieder drinnen gehabt, sagte Katrin, ich habe nichts gefunden. Er war da im Badzimmer unter einem Schäftli gewesen. Gut. Wir sagen das ganz bewusst, wirklich auch als Gemeindeleiter, auch als Pastor oder als weiss ich was, man darf auch mal falsch hören. Mein Eindruck war falsch gewesen. Wir kennen das hier ganz ehrlich. Er war nicht im grünen Container gewesen. Er war im Badzimmer gewesen. Und die das Badzimmer als Eindruck hatten, die haben recht gehabt und das waren unsere Kinder gewesen. Die nicht einmal recht bei Sache waren und nicht einmal recht haben mitbettet und so nebenbei, wo wir sie gefragt haben, hast du auch irgendetwas? Nein, nichts. Ja, vielleicht im Badzimmer. So ist das Reich von Gott. Amen. Und was machen wir? Es ist unser Auftrag, wenn wir prophetisch hören. Die Sachen sollen geprüft werden, sagt Paulus. Und nicht jemand prüft die, sondern wir alle zusammen in der Gemeinschaft. Hier war es jetzt einfach gewesen. Jetzt haben wir gewusst, was es war. Und man hat ein Ergebnis, das man kann verifizieren, könnte man sagen. Das ist nicht immer so. Aber es ist wichtig, dass wir das üben. Geben wir jetzt auf, sagen wir jetzt, ja, okay, also die Fehlerquote, das ist ja krass, oder? 3 gegen 4. Also, damit da, gut, zum Glück haben sie die Mehrheit, die haben nicht alle den gleichen Eindruck gehabt, die haben alle andere gehabt, oder? Also, ja. Genau, sie sind also alle rehabilitiert, he? Also, alle Eindrücke sind doch irgendwie richtig, aber je nachdem, nach zeitlichem Ablauf, oder? Genau, könnte man die auch so interpretieren. Anyway. Nein, ich möchte einfach damit sagen, schaut, wir dürfen Fehler machen und wir lassen uns nicht entmutigen. Das nächste Mal, wenn wir wieder etwas verlieren, wir werden wieder Gott fragen, wir werden wieder hören und ich werde den grünen Container noch einmal auf den Kopf stellen, wenn ich den Eindruck habe, sei dort drinnen. Und gebe nicht auf, das ist meine Message, oder? Wir hören nicht auf, nur weil wir Fehler, Unvollkommenheit, eben Stückwerk feststellen, was unsere Erkenntnisse anbetrifft. Wir geben nicht auf. Da ist ein Potenzial, darum habe ich den Anfangsvers gelesen, wo noch entdeckt werden will. Und auch wenn mal unsere Gebete nicht erhört werden, ist es wegen dem nicht einfach eine Niederlage. Der David hat für seinen Sohn gebetet und gefastet eine ganze Woche lang. Ist Gott in den Ohren gelegt, dass er nicht sterben muss. Er ist trotzdem gestorben. Er hat nicht zu wenig Glauben gehabt. Der Abraham hat für Sodom und Gomorra gebetet. Er hat mit Gott gerungen, dass Gott die Städte nicht auslöscht. Gott hat sie trotzdem ausgelöscht. Er hat sich schon irgendwo auf einen Deal eingelassen, Gott. Aber es ist irgendwo am Schluss. Ich meine, wir können Gottes Absichten letztendlich nicht umbiegen. Und trotzdem nimmt Gott uns so sehr ernst. Und es ist immer wieder wichtig, rauszuspüren und rauszuhören, was ist denn der Wille von Gott. Dass wir nicht einfach irgendeine theologische Wahrheit nur noch als richtig proklamieren und denken, jetzt muss ich auf dieser Schiene einfach weitergehen. Oder das ist so, wenn man so in dieser Heiligungsbewegung ist oder Heilungsbewegung. Kenneth Hagin kennt ihr vielleicht, hat da so Büchli rausgegeben, proklamiere das Wort und so weiter. Und das ist nicht falsch, wenn das hier ganz bewusst sagen. Das ist ganz eine wichtige Wahrheit. Wir sollen Gottes Wort nehmen. Wir sollen die Wahrheiten nehmen. Wir sollen sie aussprechen und proklamieren. Das Problem ist dann, wenn man nachher nur noch das kennt. Und wenn ein Problem kommt, dann tut man immer noch mehr proklamieren und noch Leute proklamieren. Und wenn Probleme noch grösser werden, dann tut man noch mehr proklamieren und steigert sich wie etwas rein, was letztendlich nicht zum Durchbruch führt. Und man vergisst, mal auf das Herz zu hören oder auf etwas ganz anderes. Wir haben am Freitag ein Treffen gehabt mit verschiedenen Leitern da aus der Region, wo uns jemand erzählt hat, der selber auch im Heiligsdienst ist, erlebt hat, dass seine Frau an Krebs gestorben ist, und einfach gesagt hat, schau, das waren Sachen im Herz, die nicht in Ordnung waren, im Herz. Und wo lang über Jahre geschwelt haben. Und es ist wichtig, dass man die Sachen anschaut. Es ist nicht so, dass Gott nicht heilen will. Es ist nicht so, dass nicht auch Zeichen und Wunder passieren sollen. Aber es gibt wie noch eine andere Ebene, als nur der Sieg und Gesundheit zu proklamieren. Es gibt eben noch den Weg vom Herz, von der Seele. Und dass da etwas heil werden kann. Und dort sind wir herausgefordert. In dieser Spannung stehen wir irgendwo. Gottes Reden, Gottes Reich soll sichtbar werden, hier auf der Erde. Wie soll es sichtbar werden? Was ist jetzt eigentlich der Wille von Gott da drinnen? Und das, was wir machen, das, was wir tun, das, was wir uns reingeben, auch wenn es nicht das Ergebnis hat, das wir uns vielleicht vorgestellt haben, ist nicht einfach eine Niederlage. Und wenn es tatsächlich mal wieder eine Niederlage wäre, es ist ja denkbar, ist es auch nicht ein Weltuntergang. Und auch nicht der Grund aufzugeben. Ich werde mich jetzt noch aus dem 1. Timotheus einfach die Ermutigung lesen, die der Paulus seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus, hier zuspricht. 2. Timotheus 2, Vers 3, da sagt er ihm, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Auch wer an einem Wettkampf teilnimmt, kann nur gewinnen, wenn er sich an die Regeln hält. Das sind so Bilder. Oder im 1. Timotheus, das ist auch an Timotheus gerichtet. Das hat er auch nötig gehabt, dass er das immer wieder hat müssen sagen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, das Gott dir geschenkt hat und das du vor so vielen Zeugen bekannt hast. Also, an diesem Kampf, dann haben wir noch 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten, das sagt jetzt der Paulus über sich, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwarten mich der Preis, der Siegeskranz, der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Also all die Ausdrücke, all die Bibelstellen reden von einem Kampf, sie reden von einem Wettlauf, sie reden von einer Anstrengung, von einem sich aufmachen, von etwas loslassen, von sich hergeben. Epheser 6 könnt ihr jetzt hier auch noch zitieren. Oh nein, machen wir auch noch. Nur könnten wir. He? Epheser 6, die Waffenrüstung von Gott, was heisst, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen listigen, hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir sind herausgefordert in einen Kampf. Zu einem Kampf. Und nicht alle sind gleich Kampf erprobt. Es sind verschiedene zwei Bilder, die im Raum stehen. Das eine ist der Kämpfer, oder der Soldat, der in den Krieg zieht. Das andere Bild ist der Sportler, der in einen Wettkampf zieht und will gewinnen. Und wie können die siegreich sein? Nehmen wir mal an, also ich würde mich jetzt irgendwie im Schwingen oder so, he? Das wäre jetzt so eine prädestinierte Sportart, die gut zu mir passt. Was? Und jetzt nehmen wir den Oli, he? Also wir zwei, wir würden jetzt da einen Ringkampf machen, he? Könnt ihr euch das vorstellen? Wo ist noch aufstehen, dass man noch sieht, so ein bisschen, dass wir noch ein bisschen nebeneinander stehen, he? Wir zwei. Also, wir schliessen jetzt Wetten ab, wer gewinnt. Was denkt ihr? okay, also die meisten würden sagen, dass ich keine Chance hätte, oder? Also was muss ich machen, dass ich jetzt im Ringen oder im Schwingen oder was auch immer ist, der Rolli kann schlagen? Trainieren und noch einmal trainieren. Genau. Und auch wenn ich ein bisschen kleiner bin, auch wenn ich ein bisschen leichter bin, wenn ich genug trainiere und eine gute Technik habe, dann kann ich ihn irgendeinmal überwinden. Glaubt ihr das? Yes. Und genau gleich ist es im Glauben. Trainieren, üben. Es gibt vielleicht eine kleine geeignetere Sportart, die ich wählen würde, aber das sei dahingestellt. Oder auch einer, der jetzt als Krieger in Krieg zieht. Ja, man kann nicht einfach irgendeinem 15-Jährigen ein Schwert in die Finger drücken und einen Helm und sagen, und jetzt heu, jetzt da ist der Find, gang mal. Da würde jeder sagen, das kommt nicht gut. Und ich denke hier, oh, wir sind, wie der Paulus braucht die Bilder nicht einfach nur um Schüsse, sondern will er damit auch sagen, schau, das ist in unserem geistlichen Leben auch so. Wir müssen trainieren, wir müssen üben. Hat an diesem Treffen am Freitag, das ich vorhin erwähnt habe, hat einer gesagt von den Leitern, wo er das erste Mal eben in die Predigerpastorendienst gekommen sind, haben ein Büro bekommen. Und da sind die unterinnen in diesem Saal sind die ein Pianist gewesen. Und dann habe ich jeden Morgen eine Stunde lang Tonleiter geübt. Und am Anfang dachte ich, das ist ja noch schön. Aber nach dem zweiten Tag sind ihm das furchtbar auf die Nerven gegangen. Und dann ist er nochmal gefragt, er hat ja nichts gegen Klavier spielen. Es ist ja schön, wenn ihr da übt, aber könntet ihr nicht mal einfach eine Sinfonie oder irgendein Stückchen spielen und einfach nur die blöden Tonleitern? Das ist ja nicht zum Aushalten, ich werde wahnsinnig. Dann hat ihm der gesagt, ja wisst ihr, ich muss eben jeden Tag die Tonleitern üben, weil wenn ich die Tonleitern nicht übe, dann kann ich eben die Sinfonie nicht spielen. Und das ist eine Botschaft. Das ist auch eine Botschaft für uns, oder? Wenn wir nicht üben, wenn wir nicht dranbleiben, wenn wir nicht trainieren, dann werden wir auch die grossen Symphonien nicht können spielen, dann werden wir auch die grossen Kriege nicht können gewinnen, wenn wir uns nicht üben im Kämpfen. Wenn wir uns nicht trainieren im Sport, werden wir auch die grossen Siege nicht können feiern. Gestern, sie waren da im Eishockey-Match gewesen, was war es? Ah, gegen Lies war es gewesen, haben verloren, Turner. 4-2. Also eine Sportmannschaft, oder? Man kann nicht einfach hergehen und sagen, oder wir sagen jetzt mal vom Fußball, das ist vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen den meisten noch ein bisschen näher. Man kann nicht einfach hergehen und sagen, wir wären ja da noch 11 Leute, oder? Du, ja, jetzt haben wir ein bisschen wenig Männer, da machen halt die Frauen auch noch mit, spielt da nicht so noch. Wir sind jetzt das nächste schweizerische Team für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft und wir fahren jetzt, wo ist die? Wissen Sie schon. Was? Katar oder so? Wir fahren dort her und wir werden die Schweiz vertreten. Ne? Was wird passieren? Also üben tun wir selbstverständlich vorher nicht, weil wir sind ja Gesalbte vom Herrn und er wird uns dann schon im Geist leiten und dass wir dem richtigen Ort stehen und dass das alles richtig kommt, oder? Zur Ehre von Gott machen wir das schliesslich. Also alle hier würden sagen, das ist eine Blamage und Niederlage ist vorprogrammiert. Selbst wenn wir jetzt noch 4 Jahre lang trainieren würden, würden wir das auch nicht ganz herbringen, oder? Also es braucht jahrelanges Training, von klein auf, immer wieder üben, üben, üben. Und in diesem Üben gibt es ganz, ganz viel Versagen. Ganz, ganz viele Niederlagen, ganz, ganz viele Sachen, die nicht toll sind. Und in dem, dass ich immer wieder sage, aber ich bleibe dran und jetzt arbeite ich da dran, das nächste Mal will ich es besser machen. Schaut jetzt die vielen kleinen Kinder, die da innen sind, ja, das ist immer herzig, wenn wir da im Lobpreis sind und da können zuschauen, wie sie am Zeug rumstolpern, und wie sie Sachen entdecken. Ich meine, wie manchmal ist ein Jahr auch jetzt umgefallen, wo er hat davon lernen laufen. Ja, das kann ich gar nicht zählen. Wie manchmal ist der auf die Nase gefallen. Wie manchmal hat er sich sogar weh gemacht. Ja, letzten Sonntag hat er sogar Giger sehr ein Glastischchen zu Bruch gebracht. Ja. Und das passiert. Was macht er jetzt? Seht ihr, das Laufen ist doch ein Seich, das funktioniert ja nicht. Wir schnacken doch einfach weiter mein Leben lang. Das hat funktioniert. Was wollen wir uns da gross irgendwie zum Fenster auslehnen und da neue Sachen entdecken? Das funktioniert doch gleich nicht. Schlagen wir immer nur den Ring an. Schau mal die Bühlen, die ich schon habe, die Narben, die ich da schon habe, ist ja nicht normal. Niemand von uns würde so denken, aber im geistlichen Leben, bitte denken doch nicht so. Es kann sein, dass du mal den Ring anschlägst. Es kann sein, dass du mal umgehst. Es kann sein, dass du mal eine Niederlage erlebst. Gut, das ist normal. Ja. Mhm. Genau. Genau. Die Vollmacht haben wir. Die Autorität haben wir. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt sie in Aktion? Das ist genau das Thema. Ja, wir haben sie nämlich. Wir haben den Auftrag und wir haben die Vollmacht. Die Autorität heisst das. Aber es reicht nicht, das nur zu haben, wenn ich es nicht eben übe, wenn ich mich nicht darauf einlasse. Wie kann ich denn Autorität haben? Das heisst, in meinem Namen werdet ihr Hände auf Kranke legen und sie werden gesund. Ja, wie wird denn das? Wie übe ich jetzt das? In dem, dass sie Hände auf Kranke legen, wenn sie krank sind, und beten, dass sie gesund werden. Ja, und was passiert jetzt, wenn sie nicht gesund werden? Dann beten wir weiter, dann üben wir weiter, wir üben und üben und üben, bis es passiert. Das gilt für alle Gläubigen, absolut. Das heisst nicht irgendwie die Leiter oder so, das heisst alle, wo wir nachfolgen. An diesen Zeichen wird man die erkennen. Und das ist ja genau die Spannung, wo wir drinnen stehen, oder? Wenn wir erleben, es passiert ja nicht. Was ist denn jetzt? Und genau da drin stehen wir ja jetzt. Und da probiere ich jetzt zu ermutigen, dass wenn wir da drinnen stehen, wir nicht aufgeben. Also, wenn ich einen Boxkampf gewinnen will, dann muss ich vorher trainieren. Ich könnte jetzt andere Beispiele bringen. Wenn ich ein Formel-1-Rennen fahre, wenn ich Auto fahre, gut Auto fahre. Zwar noch nie so in einem Formel-1-Göppel gehockt, aber so schwierig kann das ja nicht sein. Ich kenne noch Leute, die in Spanien irgendwo sind, Go-Kart fahren, wo sie nicht so abgedrosselt sind, wo sie dann wirklich gehen. In der ersten Kurve ist er draussen gewesen, oder? Das ist schwierig. Und wenn ich ein Formel-1-Rennen gewinnen will, kann ich nicht einfach in so eine Karre hineinhocken und dann losgehen. Das ist es, oder? Weißt du, der Power ist da. Die Kraft von diesem Auto ist da. Aber ich muss auch noch wissen, wie ich mit dem umgehe. Kann ich einfach drin hocken und Gas geben? Bin ich erst der Kurve eben, bin ich draussen. Ich muss lernen, mit der Kraft, die mir gegeben ist, die mir anvertraut ist, umzugehen. Das geht ganz langsam, fängt das an. Ich denke nicht, dass es so schwierig ist, mit einem Formel 1 Auto so eine Rennstrecke zu fahren. Aber ich hätte auch etwa 20 Mal länger, als der, wo geübt ist. Ja, und in der nächsten Runde bin ich auch schon ein bisschen schneller und nachher wird's immer ein bisschen besser und so trainieren wir das. Und dann irgendwann merkst du, ups, das ist auch eine Direktschüre, es braucht Hennen, viel Muskeln. Ich schwitze und ich habe Muskelkater und bin komplett verspannt. Das kann vorkommen. Eben mit dieser Kraft, die ich es gebe, lernen umzugehen, dass es nachher effizient ist. Das ist ein lebenslanges Training, trainieren. Dranbleiben. Ein anderes Prinzip, das ist nicht der Schluss. Das ist mir auch in diesem Treffen am Freitag mit denen leider bewusst geworden, das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn Sachen in unseren Herzen sind, die nicht recht sind, unvergebene Schuld, Leute, die wir nicht aus unserer Nachlage entlassen haben, Forderungen oder Ansprüche, die ich noch irgendjemand stelle. Das kann so wie eine Wurzel sein, da innen, wo etwas Negatives kann wachsen. Und wenn ich dem lang Raum gebe, dann hat er so negative Auswüchse. Und darum dort wachsam zu sein, dann nützt es nachher nichts, wenn man die Auswüchse wegproklamieren, versteht ihr? Sondern man muss eben dort heranschauen, wo die Ursache vom Problem ist. Und das haben sie uns sehr ans Herz gelegt und das gebe ich hier einfach weiter. Eben das Prinzip von Saat und Ernte ist mehrfach gesagt worden. Das hat viel krassere Auswirkungen, als wir das uns jemals vorstellen könnten. Also was du sagst, das wirst du schon ernten. Du kannst nicht ein Leben lang ungesund ernähren. Und dann, wenn du 50 bist und irgendein Symptom sich manifestiert, denken, jetzt kann man schnell mit irgendeiner Kur das Ganze wieder in die Ordnung bringen. Wenn du 40 Jahre lang etwas gesagt hast, dann geht das eben nachher irgendwann schon auf. Und das kommt nachher und mit dem bist du nachher konfrontiert. Aber die Saat, oder soll ich sagen, die Ernte kommt eben erst viel später. Und wenn wir erst dann anfangen, uns überlegen, was wir eigentlich sagen, wenn wir merken, was daraus wird, ist es eben dann manchmal zu spät. Das ist eine Warnung. Es gibt da die Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 13, mit der Überschrift «Ein Aufruf zur Umkehr». Da sagt Jesus zu dieser Zeit erfuhr Jesus, dass Pilatus einige Leute aus Galiläa hatte ermorden lassen, während sie in Jerusalem im Tempel Opfer darbrachten. Meint ihr, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als andere Menschen in Galiläa, fragte er. Glaubt ihr, dass sie deshalb leiden mussten? Ganz und gar nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht von euren bösen Wegen abkehrt und euch Gott zuwendet. Und was ist mit den 18 Männern, die starben, als der Turm von Siloa auf sie herabstürzte? Waren sie etwa die größten Sünder in Jerusalem? Nein, ich sage euch noch einmal, wenn ihr nicht Reue zeigt und auf eurem Weg umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Also Jesus sagt hier etwas, es hat etwas zu tun, wie man mit Schicksalsschlägen umgehen, oder? Warum sind jetzt die 18 Leute angeschlagen worden? Sind jetzt die sündiger gewesen, schuldiger gewesen als die anderen? Ja, was ist jetzt, oder? Und Jesus sagt, nein, es ist ihnen nur etwas passiert, was dir auch könnte passieren. Und darum, hab dein Herz im Reinen. Schau, wie du die Wandel gestaltest. Mit was für Nahrung nährst du dich? Mit was für geistlicher Nahrung nährst du dich? Was hat das Wort von Gott in deinem Leben für eine Priorität? Im Gegensatz vielleicht zu einer Tageszeitung oder zu anderer Literatur oder zu einem spannenden Buch. Das ist nicht eine Nachlage, versteht mich nicht. Aber einfach, es geht hier nicht um eine Gesetzlichkeit, aber einfach, es ist einfach so, oder das, was mit dem, wo wir Raum geben in unserem Leben, das hat nachher auch das entfaltet irgendwo auch eine Kraft und das ist nicht immer sofort. Das ist ein bisschen das Gemeine. Wäre einfacher manchmal, wenn Gott das Gericht sofort kommt und man würde merken, hups, da bin ich auf einem falschen Weg. Aber Gott erachtet uns als mündig und reif genug, dass wir freiwillig nach seinen Ordnungen und nach seinen Wegen leben und da drinnen Acht haben auf uns selber, auf unser Herz, aber auch Acht haben auf das Herz von unseren Geschwistern. Da sind wir dazu aufgefordert, einander zu ermahnen, wenn wir merken, dass etwas irgendwo nicht gut ist. Und an all diesen Wegen sind wir am Trainieren, sind wir am Lehren, am Kämpfen, an unser Herz reinbehalten. Und wie ich schon gesagt habe, Kampf, das, klar ist es da um Macht und Gewalten und so gegangen, aber es geht ja nicht immer um irgendetwas Äußerliches. Der Johann hat das ja am Wochenende eigentlich sehr gut, die 7 Finden, mögt ihr euch noch erinnern, wo Israel gegen oder der David gegen sie gekämpft hat. Das sind alles letztendlich innere Sachen, innere Festungen, die in mir innen sind, in meinem Herzen, in meinen Gedanken sind. Gedankenfestigen, die wir sollen abreissen, was sich nicht der Wahrheit von Gott, nicht der Wahrheit von Gott entsprechen. Also, das geht primär um mich selber und um mein Herz, als um den Kampf geht. Und in dem Mass, wie wir dort in einer Einheit sind, in einer Reinheit sind, auch in einer Miteinander-Einheit sind, in dem Mass werden wir auch die Autorität haben, über die Äußeren finden können zeigen. Aber wenn die Inneren finden nicht besiegt sind, dann müssen wir noch in die Äußere finden, wo wir angreifen. Dann wärst du Niederlage vorprogrammiert. Jesus und ich bringen dir einfach, ja, unser Leben. Und auch die Erfahrung, die wir jetzt haben gemacht mit dem Adi, das Ringen um sein Leben, das Abschied nehmen von ihm, das ihn loslassen. Und ich danke dir, dass du uns hast würdig erachtet, so einen Weg zu gehen. Und dass du uns auch zugemutet hast, dass der Adi gestorben ist und nicht ist geheilt worden. Und wir bringen dir jetzt so einfach die Aspekte von unserem Leben und von unserem Glauben, wo wir da auch Schaden gelitten haben. Wo Entmutigung ist reingekommen, wo Unglauben ist reingekommen. Und wir bringen das einfach dir und sagen, wir wollen nicht aufgeben. Ich will nicht aufgeben, ich will nicht aufhören, dir zu vertrauen, ich will nicht aufhören zu glauben, dass dein Reich mit Macht und Herrlichkeit kann und soll durchbrechen. Ich will dranbleiben, ich will so ein Kämpfer sein, der gerüstet ist für den Kampf. Ich will so ein Wettkämpfer sein, der trainiert und den du kannst brauchen, wo deine Autorität so durchfliessen kann, dass es zum Segen gesetzt ist, dass es zu Durchbrüchen führt, zu Siegen führt, auch in dieser äußeren sichtbaren Welt. Wir sehnen uns danach, dass Kranke geheilt werden. Das ist absolut so. Wir sehnen uns nach Zeichen und Wunder, die uns werden folgen. Aber wir sehnen uns noch viel mehr nach dir selber und nach deiner Gegenwart. Und wir merken, dass nur da, wo du bist und unsere Herzen mit dir in einer Einheit sind, das dann auch geschehen kann. Wo jeder Stolz und jede Überheblichkeit, jedes Meinen, wir haben jetzt der von uns abfällt. Wo wir ganz demütig können sagen, in einer echten Demut, das ist der Herr, der es tut. Ich bin nur einfach ein Werkzeug gewesen. Ich bin nur gehorsam gewesen. Danke, dass du mit deiner Ermutigung jedes Einzelnen berührst und begleitest jetzt. Amen. Blutdruck.